das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend.
Monatelang hatte der ukrainische Präsident Zelensky um eine aus seiner Sicht alles entscheidende Erlaubnis gebeten. Jetzt, so wird berichtet, hat der scheidende US-Präsident sie ihm wohl erteilt. Die Ukraine darf laut mehrerer Medienberichte US-Waffen mit längerer Reichweite gegen Ziele tief im russischen Staatsgebiet einsetzen. So schreibt es unter anderem die New York Times und beruft sich dabei auf Regierungskreise. Obwohl es aus den USA bislang noch keine offizielle Bestätigung gibt, habe Kiew bereits angekündigt, schon in den kommenden Tagen mit Angriffen zu beginnen. So heißt es. Moskau hatte immer wieder gewarnt, dieser Schritt würde eine Eskalation bedeuten. Kerstin Klein.
Präsident Biden tritt am Nachmittag Ortszeit vor die Mikrofone in Brasilien. Aber kein Wort zur Ukraine. Sein Thema hier, der Regenwald und Klimaschutz. Zu Hause in Washington berichten derweil mehrere Medien übereinstimmend, die Ukraine darf von den USA bereitgestellte Raketen mit größerer Reichweite nun auch für Angriffe auf Ziele in Russland nutzen. Die sogenannten Attackams werden von mobilen Abschussrampen abgefeuert. Sie sind schwer abzufangen, steigen auf bis zu 50 Kilometer Höhe und stürzen dann herab. Mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern können so auch Ziele tief im russischen Hinterland getroffen werden. Trump sagt, er könne den Krieg leicht beenden. Was er nicht sagt, das bedeutet, Russland tun zu lassen, was es will. Das können wir nicht zulassen. Präsident Biden hat die richtige Entscheidung getroffen. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Die Ukraine hat in der Nacht eine der schwersten Angriffswellen seit Beginn des Krieges erlebt. Unter anderem in Odessa und Mykolaiv. Mehr als 200 Raketen und Drohnen wurden registriert. Auch die Energieversorgung wurde erneut schwer getroffen. Ukraines Präsident Zelensky äußerte sich soeben in einem Videostatement. Auch er bestätigte die US-Entscheidung nicht, sagte lediglich, Zitat, Raketen sprechen für sich selbst. Präsident Biden reist derweil weiter nach Rio, wo sich von morgen an die Staats- und Regierungschefs der G20 treffen, der großen Industrie- und Schwellenländer. An sie appellierte Zelensky, entschlossen zu handeln.
Wir wollen das vertiefen mit Anna Engelke aus dem Hauptstadtstudio in Berlin und Gudrun Engel in Rio de Janeiro, wo gleich US-Präsident Biden zum G20-Gipfel erwartet wird. Erstmal zu dir, Gudrun. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung. Was hörst du dazu?
Ja, tatsächlich hören wir auch aus den Regierungskreisen, die mit Biden hier auf dem Weg hierher sind, dass es im Moment noch keine Bestätigung gibt. Aber in Washington pfeifen das eben die Spatzen schon von den Dächern. Es soll eine Reaktion darauf sein, dass nordkoreanische Truppen eingesetzt werden in der Region rund um Kursk und die Russen dort unterstützen. Und diese Freigabe soll auch genau dafür gelten, für Gegenschläge und Gegenmaßnahmen in genau dieser Region. Denn es ist ja vollkommen unklar, wie sich die Unterstützung für die Ukraine weiterentwickelt. Und deswegen hat Biden jetzt eben dieses Versprechen offenbar wahrgemacht, dass er die Ukraine weiter unterstützen will.
Und Gudrun, sollten die Berichte stimmen, ließe sich diese Erlaubnis dann als sowas wie ein Abschiedsgeschenk von US-Präsident Biden für die Ukraine lesen?
Ja, das würde ich durchaus so sehen, denn er hat ja immer gesagt, er wird die Ukraine weiter unterstützen. Es geht da durchaus auch um seine Rolle im Geschichtsbuch, denn Präsident Trump, der demnächst im Amt sein wird, hat ja angekündigt, er wird diesen Konflikt beenden innerhalb von 24 Stunden. Wie genau hat er nicht gesagt, aber vermutlich am Verhandlungstisch. Und um die Ukraine da eben in eine bessere Position zurückzubringen, die ja gerade sehr in Bedrängnis ist, scheint es jetzt diese Freigabe zu geben. Und dann muss man einfach auch mal gucken, hier beim G20 wird Biden ja auch auf Bundeskanzler Scholz treffen. Und bislang hat sich Deutschland mit seinen Entscheidungen immer an den Entscheidungen der USA orientiert.
Mhm. Danke, Gudrun. Und weiter nach Berlin zu Anna. Anna, inwiefern könnte denn die deutsche Bundesregierung eingebunden worden sein?
Das muss Olaf Scholz beantworten, wenn er in Brasilien gelandet ist. Er ist ja gerade auf dem Weg dorthin. Und kurz vor dem Abflug hat er von dem Telefonat berichtet, das er mit Wladimir Putin hatte am vergangenen Freitag. Und er hat gesagt, dass es ein sehr ausführliches Telefonat war. Und dass das darin zu erkennen war, dass Wladimir Putin überhaupt nicht seine Haltung gegenüber der Ukraine ändert. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen an den schweren Angriffen, den russischen Angriffen auf ukrainische Städte und Gemeinden an dem heutigen Tag.
Inwiefern erhöht sich denn durch die mutmaßliche amerikanische Freigabe der Druck auf Deutschland nachzuziehen?
Natürlich wird wieder die Frage aufkommen, inwieweit denn Deutschland Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine schicken könnte. Es ist ja so, dass der Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz schon gesagt hat, er könnte sich das durchaus vorstellen, sollte er Kanzler sein. Heute hat Robert Habeck nachgezogen, der frisch gekürte Grünen-Kanzlerkandidat, und hat gesagt, er würde die Entscheidung von Olaf Scholz revidieren. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Es ist die Entscheidung des Bundeskanzlers und bislang sagt Olaf Scholz nein, gerade weil er Sorge hat vor einer Eskalation.
Mhm. Vielen Dank an Anna Engelke im Hauptstadtstudio in Berlin und an Gudrun Engel in Rio de Janeiro. Danke fürs Einordnen, danke für die Infos. So, und wir fragen natürlich auch nach in Kiew bei Wassily Golot. Wassily aus den USA. Keine offizielle Bestätigung zur Freigabe. Es ist zu hören, dass die Ukraine schon in den kommenden Tagen mit Angriffen starten möchte. Was hörst du?
Wir haben im ukrainischen Präsidialamt nachgefragt und haben ebenfalls keine offizielle Bestätigung bekommen, aber eben auch kein Dementi. Und das lässt sich durchaus deuten als Möglichkeit, dass es so zutrifft. Darauf deutet auch die Verärgerung von Präsident Zelensky in seiner Abendbotschaft. Er hat gesagt, solche Dinge kündigt man nicht an, man führt sie eben einfach aus. Und wenn das der Fall sein sollte, dass das stimmt, dann dürfte das nicht Wochen dauern, sondern dann dürfte in den kommenden Tagen schon sichtbar werden, ob dieser Einsatz genehmigt wurde oder nicht.
Mhm. Wassily, die Ukraine hat heute die massivsten russischen Angriffe seit Monaten erlebt. Was bedeutet denn diese mögliche Freigabe, US-Raketen auch auf russisches Territorium feuern zu können?
Die ganze Nacht, den ganzen Morgen hat es heute heftige Angriffe gegeben mit 90 Drohnen, mit weit über 100 Raketen verschiedener Typen. Es hat die ganze Zeit geknallt, auch hier in Kiew, in verschiedenen anderen Regionen der Ukraine. Und die Menschen hier sagen immer wieder, Russland eskaliert massiv. Russland tötet uns hier jeden Tag. Heute Abend in Sumy eine Rakete, die ein Wohnhaus getroffen hat mit mindestens 2 Kindern unter den Toten. Und die sagen, warum kann Russland von überall auf dem eigenen Staatsgebiet uns angreifen, überall. Und wir dürfen aber das, was im Völkerrecht steht, nicht machen, nämlich militärische Ziele in Russland treffen und uns so verteidigen. Das heißt, das, worauf die Ukraine hofft, ist, sich mit dieser möglichen Freigabe effektiver verteidigen zu können, die eigenen Menschen im Land besser schützen zu können.
Wassily Golot, herzlichen Dank. Danke. Dieser Stuhl wird demnächst frei, der des Bundeskanzlers auf der Regierungsbank. Nur, wer wird Platz nehmen? Wieder Olaf Scholz, der gegen jede Wahrscheinlichkeit das Rennen nochmal gewinnen will? Oder CDU-Mann Friedrich Merz, der dank starker Umfragewerte vielleicht gerne schon mal Probe sitzen würde? Oder vielleicht ja auch der grüne Robert Habeck, der allerdings statt Kanzlerkandidat lieber ein Kandidat für die Menschen sein möchte? Moritz Rödle.
Er hat sein Zwischenziel erreicht. Robert Habeck ist Kanzlerkandidat der Grünen, auch wenn das offiziell nicht so heißen soll. Zu schlecht sind die aktuellen Umfragewerte, zu groß der Imageverlust nach 3 Jahren Ampelregierung.
Ich weiß, dass auch ich Vertrauen verloren habe und dass die Debatten der letzten Jahre natürlich einen Schaden hinterlassen haben. Ich habe mich das ernst gefragt, habe dann aber eine Antwort gegeben. Und diese Antwort kann ich nur anbieten, jetzt nicht zu kneifen.
Während die Grünen ihren Kandidaten gefunden haben, geht die Debatte in der SPD erst richtig los. Eigentlich war alles klar, der Bundeskanzler sollte auch der Kandidat sein. Doch bleibt es dabei? Der Kanzler sagt ja.
Die SPD und ich, wir sind bereit, in diese Auseinandersetzung zu ziehen, übrigens mit dem Ziel zu gewinnen.
Also, alles klar? Nicht ganz. Die Basis diskutiert. Zum Beispiel hier in Osnabrück, eine besondere Stadt für die SPD-K-Frage. Olaf Scholz ist hier geboren, Boris Pistorius war hier Oberbürgermeister. Das Kandidatendilemma der SPD konzentriert an einem Ort. Wer soll es also werden?
Ich glaube, es gibt eine überwiegende Meinung, gerade hier in Osnabrück, für einen Kandidaten, den wir hier auch vor Ort kennen.
Und das wäre?
das wäre Boris Pistorius.
Ich stehe zu unserem jetzigen Bundeskanzler, wäre aber auch nicht abgeneigt, wenn Boris seinen Hut in den Ring werfen würde.
Man könnte auf die Idee kommen zu sagen, Boris Pistorius hätte die besseren Karten, nicht nur, weil er Osnabrücker ist. Aber ich bin da nicht entschlossen zu einer Meinung. Also ich halte eigentlich auch viel von Olaf Scholz, aber er ist halt, ja, er verkauft sich halt nicht immer so optimal, ne?
Pistorius vertritt heute schon mal den Kanzler beim Volkstrauertag als Vertreter der Bundesregierung. Dass die Debatte in der SPD an Fahrt gewinnt, liegt aber eher an Ex-Parteichef Franz Müntefering. Der sagt heute dem Tagesspiegel, Kanzlerkandidatur ist kein Spiel, das zwei oder mehr Kandidaten abends beim Bier oder beim Frühstück vereinbaren oder das ein Vorrecht auf Wiederwahl umfasst. Übersetzt heißt das, das Rennen ist noch nicht entschieden. Der mögliche Kandidat Boris Pistorius gibt sich im Bericht aus Berlin aber betont gelassen.
Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Wir haben einen Kanzlerkandidaten, der ist der jetzige Kanzler. Es läuft alles darauf hinaus. Ich bin mit meiner Aufgabe wirklich sehr zufrieden. Ich bin gerne Verteidigungsminister.
Wer will, kann zwischen den Zeilen lesen. Pistorius hält sich bereit für den Fall, dass er doch noch aussteigt. Zunächst reist der Kanzler am Mittag aber zum G20-Gipfel nach Brasilien. Debatte vorerst vertagt.
Na, und es gibt ja auch wirklich drängende Themen beim Treffen der führenden Wirtschaftsmächte von morgen an in Rio de Janeiro. Da sind die Pläne zur Besteuerung von Superreichen eher ein Nebenaspekt. Zumal einer, der dem künftigen US-Präsidenten Trump und seinem Vertrauten Musk gar nicht gefallen dürfte. Im Sommer hatten die G20-Finanzminister beschlossen, bei dem Thema gemeinsam voranzukommen. Ausgang ungewiss. Und es gibt ja durchaus sehr vermögende Menschen, die sagen, wir wollen mehr Steuern zahlen. Sowohl in den USA als auch in Deutschland haben sie Initiativen gegründet. Xenia Böttcher mit einem Beispiel aus Brasilien.
In São Paulo schlägt das Finanzherz Brasiliens. João Pacífico kennt das Spiel um maximale Profite. Er ist Millionär und sozialer Aktivist. Er ist für eine Reichensteuer, ganz so wie es Brasilien für den G20-Gipfel fordert. Die soll Ungleichheit und Armut im globalen Süden ausgleichen. Früher habe ich Geld damit verdient, große Bauprojekte zu finanzieren. Dann dachte ich, ich kann genauso Projekte finanzieren, die die Ungleichheit bekämpfen, die die Natur schützen und was gegen den Klimawandel tun. Auf Gipfelbeschlüsse hat Pacifico nicht gewartet. Er gründete eine NGO, mit der ein jeder in kleine Familienbetriebe investieren kann, die Biolandwirtschaft betreiben und die besonders jetzt Hilfe brauchen. Denn der Klimawandel hat Brasilien dieses Jahr extrem hart getroffen. 3 Wochen stand fast der ganze Bundesstaat Rio Grande do Sul unter Wasser. Das Haus der Landwirte Vedovato ist verfault. Hilfe gab es bislang nicht. Es ist unangenehm, es riecht giftig. Die Familie ist auf sich selbst gestellt. Klimagerechtigkeit, ein zentrales Thema bei G20. Auch das Reisfeld war überschwemmt. Es ist ungerecht. Es sind immer die Armen, die am meisten leiden, weil wir nicht gesehen werden. Das ist doch überall so, auf der ganzen Welt. Und das tut weh. Das tut im Herzen weh. Untersuchungen haben gezeigt, weil der Anbau hier ökologisch war, hat sich der Boden schnell erholt und kann wieder bewirtschaftet werden. Durch Pacificus Investments und Kredite geht es für die Familie weiter. Wenn man in echte Lebensmittel investiert, die nachhaltig sind, wenn man den Menschen ein ordentliches Einkommen ermöglicht, dann ist das besser als alles andere. Natürlich bekommt man auch eine gute Rendite. Wenn man also diese Natur sieht, dann sage ich, das ist ein echtes Investment. Geld investieren und vermehren, dabei gleichzeitig Hunger, Armut und die Klimakrise bekämpfen. Pacifico will andere motivieren, aktiv zu werden.
Und jetzt weitere Nachrichten vom Tage mit dir, Jens.
Menschen in ganz Deutschland haben am heutigen Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Bei einer Gedenkstunde im Bundestag hielt neben Bundespräsident Steinmeier auch Rumäniens Staatspräsident Iohannis eine Rede. Zuvor fand in der zentralen Gedenkstätte der Neuen Wache die Kranzniederlegung statt. Am Morgen hatte Verteidigungsminister Pistorius im Wendlerblock aller im Dienst gestorbenen Bundeswehrangehörigen gedacht. In Berlin haben Hunderte im Ausland lebende Russen für ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine demonstriert. Der Protestmarsch wurde von der Oppositionellen Nawalnaja angeführt. Sie ist die Witwe des russischen Oppositionsführers Nawalny, der im Februar zu Tode kam. Die Demonstranten forderten mehr Hilfe für die Ukraine und den Abzug von Putins Truppen. Zum Sport. Zum ersten Mal hat ein deutsches Doppel den Titel beim Tennissaisonfinale geholt. Kevin Kravitz und Tim Pütz setzten sich im Endspiel der ATP Finals in Turin gegen die Weltranglisten Ersten Arevalo und Pavic durch. Neben der Trophäe sicherten sich Kravitz und Pütz ein Preisgeld von rund 730.000 US-Dollar.
Wer Engelshaar sucht für die vorweihnachtliche Deko, der wird jetzt vielleicht schon fündig. Aber wer Engelshaar sucht, um die gehypte Dubai-Schokolade selbst nachzumachen, der ist momentan wirklich auf einer schwierigen Mission. Denn die dünnen Teigfäden, die man sonst aus der türkischen Küche kennt, die sind überall vergriffen. Genauso wie in vielen Läden auch die fertige Schokolade selbst. Ja, und wer dennoch unbedingt probieren möchte, der muss eben anstehen, stundenlang und Geld ausgeben, für das man manchmal ein Hauptgericht bekommen würde in einem Lokal. Thomas Denzel und Bernice Chimanga.
Es ist im Grunde, nun ja, schlicht Schokolade mit Pistazienfüllung. Und doch, sie alle stehen dafür Freitag früh stundenlang an. Fast 200 Menschen. Ganz vorne er, seit Mitternacht.
Ich habe hier eine Decke, dann noch ein Stuhl, ein Sitzkissen.
Ich habe extra Urlaub genommen für heute.
Ich liebe Pistazie.
Doch es scheint um mehr zu gehen als den Geschmack. Drinnen warten Sie, das Verkaufsteam und die Dubai-Schokolade. 14,99 für 150 Gramm, nur 100 Tafeln verkauft dieser große Schokohändler heute in Stuttgart. Ergattern und weiterverkaufen, auch das ein Teil des Hypes. Die Preise im Netz pro Tafel schon mal über 1000 Euro. Aus Dubai soll die Rezeptur kommen. Food-Influencer, vor allem auf TikTok, machten die orientalische Versuchung zum viralen Statussymbol. Der Trend ist auch in den kleinen Schokoladenküchen angekommen. Jan Stoffel aus Mannheim hat sich schon vor 2 Monaten jede Menge Pistazienmus besorgt und für den Knusperfaktor das sogenannte Engelshaar, Teigfäden, die in der Pfanne angeröstet werden. Heute sei er einer derer, die einen fairen Preis anbieten, sagt er. Aber
kam ein Kunde, der hat 100 Tafeln bestellt. Und dann wurden wir 2-3 Tage später, hat uns ein Kunde berichtet, dass der Kunde mehrere Kioske hat in Mannheim und hat die dann zum doppelten Preis weiterverkauft.
Im Netz sind inzwischen manche Konditoren genervt von dem neuen Trend.
Der Hype von Dubai-Schokolade ist sowas von übertrieben. Ich zeige euch heute, wie man Dubai-Schokolade selber macht. Schmeckt genauso geil, aber kostet überhaupt nicht so viel.
Nämlich 3 Euro für die Zutaten für 150 Gramm. In Stuttgart darf Leon Fähnle jetzt tatsächlich als Erster in den Laden nach 10 Stunden.
Hiermit überreiche ich Ihnen die allererste Tafel für Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und nun kann er die virale Sensation auch kosten.
Lohnt sich.
Schmeckt's?
Mhm.
Sehr schön. Sehr gut.
Ja, so viel zur Schokolade. Aber genauso wichtig ist ja, schmeckt uns das Wetter zum Wochenbeginn? Stefan?
Ja, Jesse, ich glaube, da mache ich schon mal den Kakao warm an dieser Stelle, weil es wird jetzt in den nächsten Tagen deutlich kälter bei uns. Wir gucken uns mal die Wetterlage für den Dienstag an. Und da schiebt sich von Westen her ein Tief zu uns nach Deutschland herein. Das wird ein Sturmtief sein. Und dieses Tief bringt an der Rückseite kalte Luft mit. Und das bedeutet vor allen Dingen an der Nordseite dieses Tiefs, da wird es relativ verbreitet zu Schneefällen kommen, die teilweise auch mal kräftig sein können, eben bis in die Niederungen. Allerdings an der Vorderseite dieses Tiefs, da ist auch mildere Luft im Gepäck. Und das bedeutet eben vor allen Dingen für die Mittelgebirge, dass dort zumindest vorübergehend mal Schnee und Schneeregen dabei sind. Also ein bisschen Winter ist auf dem Vormarsch. Heute Nacht, da breitet sich schon wieder von Westen her das nächste Regengebiet aus. In den Mittelgebirgen, so oberhalb von 600-700 Metern fällt Schnee. Morgen in der Nordhälfte sogar eher mal Chancen, dass die Sonne herauskommt. Also endlich mal wieder mehr Dynamik beim Wetter. Allerdings auch gleichzeitig neue Schauer, teilweise Graupelgewitter, die von der Nordsee reinkommen und am Nachmittag und Abend von Südwesten der nächste Regen. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 7 und 1 Grad. Morgen Nachmittag, da liegen die Höchstwerte dann meistens zwischen 5 und 10 Grad. Und die weiteren Aussichten für die nächsten Tage. Am Dienstag, wie angesprochen, das Sturmtief. Es wird vor allen Dingen in der Westhälfte und im Süden stürmisch und auch sehr mild. Sie sehen es, 9 bis 12 Grad, im Dauerschneefall nur 2. Am Mittwoch, da kommt dann deutlich kältere Luft überall bei uns an.
Dann sagen wir vielen Dank und Prost, ne?
Gerne.
Wegen dem Kakao. Danke, Stefan. So, das war's mit den Tagesthemen zum Wochenausklang.
Hier geht's weiter mit Kultur bei Titel, Thesen, Temperamente.
Und morgen geht's natürlich weiter mit uns, aber erstmal kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss.
Tschüss. Super Idee.